Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Zeit für Folge 27. Wir zeichnen auf am Donnerstag, dem 24. Oktober. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Strategieberater, Rechtsanwalt und Kolumnist in Berlin. Und mir virtuell gegenüber sitzt
Maximilian Amos. Ich bin Volljurist und Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo.
Wir haben diese Themen. Die Union treibt die Ampel in den Vermittlungsausschuss und will endlich eine echte Vorratsdatenspeicherung. Das BEA sorgt für Ärger unter Anwälten, die mit den Finanzämtern kommunizieren wollen. Wir greifen die Debatte um Trusted Flaggers und den Digital Services Act auf und sprechen mit Martin Husowitz. Der BGH zieht der Panoramafreiheit Grenzen, wenn es um Drohnen geht. Und zum Schluss geht es um einen Mops namens Edda.
Der Aufreger der Woche.
Es gibt einige Themen, die bleiben ewig. Kalte Progression ist so eines im Steuerrecht und die Vorratsdatenspeicherung ist auch eines im Internetrecht. Im kommenden Jahr feiert diese Idee ihr 20. Jubiläum und auch der Streit. Nun ist es noch einmal aktuell. Die Union hat nämlich das Sicherheitspaket der Ampel, wir erinnern uns, da ging es um Messerlängen etc., im Bundesrat blockiert und nun ist die Sache im Vermittlungsausschuss.
Okay, also die Law and Order Partei Union stellt sich gegen die Sicherheit. Das muss ich jetzt irgendwie erstmal sacken lassen.
Genau, da hat die Union jetzt einiges an politischer Kommunikation zu machen, weil mit dieser Frage wird praktisch jeder Beitrag zurzeit eingeleitet. Naja, die Union ist natürlich nicht gegen Sicherheit, sondern sie will noch viel mehr. Sie will nämlich nicht nur die Maßnahmen der Ampel mittragen, sie wünscht sich endlich die Vorratsdatenspeicherung. Und außerdem möchte sie den Staatstrojaner und mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung.
Mhm, aber hatte die Ampel da nicht gerade erst was vorgelegt zu dem Thema?
Genau, man könnte meinen, du hättest die letzte Folge Gerechtigkeit und Loseblatt, bei der du mit dabei warst, auch gehört.
Manchmal höre ich auch zu, wenn wir Dinge sagen.
Genau, die Vorratsdatenspeicherung, da gibt es jetzt einen Vorschlag, aber der ist nicht im Sicherheitspaket. Die Ampel hat sich bei der Vorratsdatenspeicherung geeinigt auf Quick Freeze. Das war ein Gesamtpaket mit der Mietpreisbremse. Und das Vorhaben ist noch nicht im parlamentarischen Verfahren, sondern da gibt es jetzt erstmal nur die Entwürfe. Die Union will nun, dass die Vorratsdatenspeicherung im Sicherheitspaket aufgenommen wird, aber eben in schärferer Form.
Ha, okay, jetzt klingt's wieder richtig für meine Ohren.
Das ist die Union, wie wir sie lieben und kennen. Und niemand kann das so schön zuspitzen wie Wolfgang Bosbach. Das Sicherheitspaket sei ein Päckchen. Übrigens, dieses Päckchen, das scheint da irgendwie so eine Sprachregelung zu sein. Die zieht sich ja durch, wortgleich. Verschiedene Unionspolitiker haben das so gesagt. Und auch der Bund der Staatsanwälte, der offiziell unter Deutscher Richterbund firmiert, hat das so genannt, haben wir beim letzten Mal erwähnt. Naja, und jetzt hört man aus der Union solche Sätze wie eine 2%-Partei, gemeint ist die FDP, bremse nun die Sicherheit aus. Also, Quick Freeze, das sei ein Ladenhüter, das bringe alles nichts. Wolfgang Bosbach hat dann noch das Beispiel NSU herangezogen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Er meinte dann, da seien ja die Verdächtigen tot oder in Haft gewesen, das bringe dann irgendwie nichts. Ein bisschen mehr auf die Sachebene hebt es der innenpolitische Sprecher Alexander Throm. Der begründet die Notwendigkeit der Vorratsdatenspeicherung und der anderen CDU-Wünsche im NDR, auch mit Solingen, dem verhinderten Anschlag auf die Botschaft Israels. Er sagt, mehr Befugnisse seien auch wichtig für den Austausch mit ausländischen Diensten. Und er sagt außerdem, dass bei schweren Straftaten die Vorratsdatenspeicherung durchaus europarechtlich möglich sei. Quick Freeze sei dagegen nutzlos. Soweit, so bekannt im Grunde die Argumente.
Okay, also Quick Freeze nutzlos, Vorratsdatenspeicherung wollen wir. Was ist denn jetzt nochmal genau der Unterschied zwischen beidem?
Genau, in beiden Fällen gemeinsam ist, dass es um Verkehrsdaten und nicht Inhaltsdaten geht. Das muss man vielleicht, auch wenn die Debatte 20 Jahre alt ist, immer nochmal wiederholen. Also es geht um Informationen, wer mit wem wie lange telefoniert hat, wo SMS-E-Mails hingegangen sind, aber eben nicht die Inhalte. Und der Entwurf des Justizministeriums sieht auch vor, dass Daten bei mobilen Endgeräten aufgenommen werden, die die Standortinformationen enthalten. Jetzt zu den Unterschieden. Bei Quick Freeze wird durch eine Sicherungsanordnung für 3 Monate eingefroren, was an Daten beim Telekommunikationsanbieter vorhanden ist. Es muss also schon was da sein. Der Referentenentwurf führt dafür ein § 100 GStPO ein. Und danach dürfen Verkehrsdaten dann anlassbezogen zur Verfolgung von erheblichen Straftaten gesichert werden, soweit sie für die Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsorts eines Beschuldigten von Bedeutung sein können. Grundsätzlich braucht es dafür eine Anordnung des Richters. Und dann braucht es auch noch eine Anordnung fürs Auftauen. Also eine Anordnung des Richters, der sagt, die Daten, die da sind, werden jetzt erstmal eingefroren. Und dann braucht man noch eine Anordnung, damit man sie dann im konkreten Fall verwenden kann. Bei Vorratsdaten dagegen, wie der Name schon sagt, wird über eine bestimmte Frist beim Anbieter gespeichert auf Vorrat und der Staat bedient sich dann unter ganz bestimmten Voraussetzungen an diesem dann angelegten Datenvorrat. Und das Problem ist nun, der Staat ist dann praktisch in den Händen der privaten Anbieter. So sehen es jedenfalls die Kritiker dieses Quick-Freeze-Verfahrens, weil wenn die Anbieter nichts speichern, weil sie keinen Bock drauf haben, weil sie es nicht brauchen, dann kann man auch nichts einfrieren. Das heißt, diese ganze Maßnahme führt dann ins Leere, was natürlich die Bürgerrechtler, insbesondere Leute in der FDP, dann vielleicht freut, aber für Sicherheitsbehörden natürlich kein gutes Signal ist.
Okay, aber Vorratsdatenspeicherung, ich erinnere mich, das ist ja schon mehrfach von Gerichten entschieden worden dazu. War das nicht eigentlich alles rechtswidrig?
Genau, der Streit darüber, der tobt ja schon seit langem. Das geht ja alles zurück auf EU-Gesetzgebung. Und sowohl der EuGH als auch das Bundesverfassungsgericht haben jeweils Grenzen gesetzt und Regelungen verworfen. Zeitlang gab es dann eine Regelung, die da war, aber nicht umgesetzt wurde. Es gibt aber eben Spielräume. Der Europäische Gerichtshof hat durchaus gesagt, es geht zur Verfolgung bestimmter schwerer Straftaten. Kinderpornografie ist das üblichste Beispiel. Kann man durchaus eine Vorratsdatenspeicherung regeln. Das müssen dann aber eben die Mitgliedstaaten machen. Und da hat man sich bislang nicht einigen können. Und deswegen gibt es jetzt diesen Quick-Freeze-Vorschlag, der die europarechtlichen Grenzen einhält. Aber die Union argumentiert eben, da ist durchaus noch mehr drin. Und juristisch betrachtet kann man das sicherlich auch so sehen, da ist noch mehr drin. Aber die FDP hat sich das zur Aufgabe gemacht, sich dagegen zu stemmen.
Okay, und wie geht's jetzt nun im Verfahren weiter?
Ja, derzeit liegt die Sache im Vermittlungsausschuss. Aus der CDU hieß es, eine Einigung sei bis Jahresende durchaus möglich. Das ist ein Statement, das man durchaus taktisch sehen darf, denn wenn man sowas erst einmal rausbesaunt hat, dann lässt sich später die Ampel beschimpfen, wenn es dann doch keine Einigung gibt. Bei der Gesichtserkennung will die Union ja die Schwellen absenken. Da geht es darum, dass im Referentenentwurf der BKA-Präsident zustimmen muss für bestimmte Maßnahmen. Es gibt noch die Forderung nach dem Staatstrojaner, die wir jetzt nicht nochmal vertiefen wollen, hatten wir auch schon im Podcast. Die Union schwimmt da ja in gewisser Maße im Zeitgeist, das heißt mehr Sicherheit. Das spielen die auch ganz gut. Brandenburgs Innenminister Stübgen war letztens zu hören, der sagte, jedes Handy könnte doch Gesichter erkennen. Warum stellt man sich da so an? Das sind natürlich so irreführende Statements, weil das Handy speichert nicht Gesichtsdaten und leitet die irgendwo weiter oder gleicht die mit einer riesigen Datenbank ab, sondern die macht nach bestimmten technischen Verfahren einen Abgleich, damit das Handy entsperrt wird. Das ist natürlich was völlig anderes. Was ich sagen will, es ist immer leichter, für diese Sicherheitsargumente zu argumentieren, als die Bedenken daran irgendwie aufzuwerfen. Und deswegen hat die Union da durchaus einen Pfund in der Hand. Ich glaube, eine Einigung ist, wenn überhaupt, bei den Staatsorganen der Gesichtserkennung vielleicht möglich. Bei der Vorratsdatenspeicherung würde die FDP einen beinahe 20 Jahre alten gehüteten Schatz aber letztendlich preisgeben. Das wäre ein ziemliches Einknicken. Aber auch hier ist natürlich vieles denkbar. Man kann ja zum Beispiel sagen, man verkürzt diese Speichervorratspflicht auf einen ganz kurzen Zeitraum. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei vielen Parteien und vielen Stimmen gerade ein großes Interesse gibt, im Vorwege der Bundestagswahl, sich diese Pfund noch zu sichern und zu sagen, wir treiben jetzt die Ampel weiter mit unseren Sicherheitsforderungen her und geben da nicht klein bei. Und auf der anderen Seite wird die FDP sich auch hüten, sozusagen jetzt ihren letzten Markenkern aufzugeben. Sie bummelt ja nun wirklich bei wenig Prozentpunkten herum und das kann ich mir daher nicht vorstellen.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Wir kommen zu einem Thema, das in der vergangenen Woche für viel Aufregung gesorgt hat, jedenfalls in der Fachwelt. Denn da tauchte plötzlich eine Empfehlung des Finanzausschusses im Bundestag auf, die niemand so recht erwartet hatte. Max, was ist da passiert?
Also man muss vielleicht erstmal ein wenig ausholen bei dem Thema. Denn wenn der Gesetzgeber in Deutschland was im Steuerrecht ändert, dann passiert das in aller Regel im Rahmen eines großen Gesetzespaketes, dem sogenannten Jahressteuergesetz. Da drin werden dann so unterschiedliche steuerrechtliche Regelungen für das laufende Kalenderjahr alle gebündelt und verabschiedet. Also das ist im Grunde ein riesiges Konvolut, ein Sammelsurium von verschiedensten steuerrechtlichen Änderungen, die so aufgelaufen sind und die man machen will in diesem Jahr. was dann ursprünglich einmal so dazu gedacht war, für ein bisschen Übersichtlichkeit und Ordnung bei den steuerrechtlichen Änderungen zu sorgen. Das funktioniert aber diesbezüglich nur so bedingt heutzutage, denn wir haben in Deutschland ja auch ziemlich viele Steuergesetze, die nicht jeder auf Anhieb durchblickt, und da sammelt sich eben einiges. Und dementsprechend wird dann auch munter und viel daran geändert, sodass dieses Jahressteuergesetz ein ziemlich aufgeblähtes Monstrum werden kann. Und genau das ist in diesem Jahr auch passiert und hat für einiges Durcheinander und auch ein bisschen Aufregung gesorgt, wie du sagst.
Ja, vor allen Dingen die Steuerrechtsanwälte sind offenbar auf 1000, aber ich habe auch andere Anwälte gesehen, die dir gesagt haben, das kann nicht wahr sein. Ein Anwalt rief Buschmann dramatisch an auf X, er müsse jetzt eingreifen. Was ist los?
Ja, also die Aufregung war definitiv da. Die Anwälte kamen sich, auf gut Deutsch gesagt, wohl ein wenig verarscht vor. Es geht um die Änderung des § 87 Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung. Damit sollte nach einem ersten Gesetzentwurf des BMF aus Juni Anwältinnen und Anwälten weitgehend untersagt sein, über das BEA mit dem Finanzamt, also das besondere elektronische Anwaltspostfach, mit dem Finanzamt zu kommunizieren. In der Begründung war dann die Rede von einer überlasteten Finanzverwaltung, und man hat gesagt, ja, wenn die alle ihre Dokumente über das BEA ans Finanzamt schicken, dann beeinträchtige das dieses steuerliche Massengeschäft erheblich. Es sei zudem auch, seien diese elektronischen Behördenpostfächer ausschließlich für die Kommunikation in gerichtlichen Verfahren eingeführt worden, und deswegen könnten in den Finanzbehörden nur wenige Mitarbeiter dieses Verfahren überhaupt nutzen. Daher sollte dann eben die Übermittlung per BEA unzulässig sein. Und man sollte stattdessen auf Leute, die Steuererklärungen machen, kennen das ja, Elster beziehungsweise dessen Schnittstelle Erik ausweichen. Das steht für Elster Rich Client. Das reiche ja schließlich auch. So, die Folge war dann massiver Protest aus der Anwaltschaft. Die Prag hat sich unter anderem mit einem Schreiben ihres Präsidenten Ulrich Wessels ans BMF gewandt, in dem sie das Vorhaben scharf kritisiert hat. Das hing dann einerseits damit zusammen, dass die Übermittlungsmöglichkeiten via Elster ein bisschen begrenzt sind. Also man kann da jetzt nicht alles und in jedem Umfang drüber verschicken. Und das ist halt auch für zusätzlichen Aufwand sorgt. Neue Programmschnittstellen, Implementierungskosten. Man muss das Sekretariat vielleicht schulen dafür, was man sich so denken kann. Andererseits war es aber auch so, dass die Anwaltschaft gesagt hat, ja, jetzt habt ihr uns quasi, liebe Politik, verpflichtet, dass wir gegenüber Gerichten das BA zu nutzen haben, um diesen elektronischen Rechtsverkehr zu etablieren. Gleichzeitig untersagt ihr uns jetzt aber auch, das zu nutzen, um dann mit den Finanzämtern zu kommunizieren. Das passt ja wohl alles nicht zusammen. Die Kritik wurde dann zunächst auch gehört, und das Kabinett hat im Juni noch entschieden, das BA-Verbot wieder aus dem Gesetzentwurf zu streichen. Und jetzt kommen wir die vergangene Woche in seiner Beschlussempfehlung vom 16. Oktober, also 2 Tage bevor das Gesetz im Bundestag verabschiedet werden sollte, nahm der Finanzausschuss das BA-Verbot dann wieder ins Gesetz auf.
Ja, genau. Ich erinnere mich nämlich auch, dass wir diesen Streit schon hatten und dass ich mich auch gefragt hatte, wenn man schon dieses schreckliche BEA nutzen soll, warum darf man es dann nicht auch verwenden, wenn es praktisch ist? Und jetzt war es raus und jetzt ist es wieder drin, und ist es jetzt auch so vom Plenum beschlossen worden?
Ja, das ist so durchgegangen, genau.
Tja, also das ist ja ein bisschen verwirrend. Wussten die nicht, was sie da beschlossen haben, oder warum ist es passiert, nachdem es nun zweimal so heftige Kritik gab?
Also die wussten wohl schon, was sie da beschlossen haben, denn diese Ausschussempfehlung hat ja, wie du schon sagtest, für große Empörung gesorgt. Also da gab es schon laute Stimmen dagegen in diesen 2 Tagen, die dazwischen lagen. Denn die Anwälte hatten schon eben so den Eindruck, wir haben da jetzt eigentlich aus dem ursprünglichen Entwurf dieses Verbot rausverhandelt, und jetzt kommt es sozusagen durch die Hintertür des Finanzausschusses wieder rein. Die Prag hat dann auch wieder eine Stellungnahme versandt, hat geschrieben, es ist empörend, dass durch die Hintertür geradezu heimlich verhindert werden soll, dass Rechtsanwälte über ihre elektronischen Postfächer mit den Finanzbehörden kommunizieren. Und das stelle auch einen Rückschritt dar, der sich mit der Arbeitsbelastung der Verwaltung eben nicht begründen lasse aus ihrer Sicht. Ich habe mich jetzt in dieser Woche mal so ein bisschen umgehört in Bundestagskreisen, und es ist wohl so, man hat das dann sozusagen sehenden Auges beschlossen, auch wenn man es eigentlich, die Regierungsfraktionen es eigentlich ja nicht mehr wollten, weil das ist so, parlamentarische Vorgänge sind ein bisschen sperrig, und wenn so ein Riesenzug wie dieses Jahressteuergesetz einmal aufs Gleis gesetzt wurde, so hat es jemand bildhaft beschrieben, dann hält man den nicht mehr auf. Also sprich, wenn die Empfehlung des Ausschusses dann einmal zum Beschluss vorliegt, dann wird das jetzt entweder so beschlossen oder gar nicht.
Interessanterweise hat die EU ja tatsächlich dieses Bild mit dem Zug, ne? Also die haben ja so diesen Legislative Train, wie sie es nennen.
Ja.
Also haben die Abgeordneten dann im Plenum wissentlich ein Gesetz verabschiedet, das sie aber eigentlich nicht wollen.
Ja, also die Rechtspolitiker der Fraktionen haben sich dann auch im Anschluss beeilt, klarzustellen, dass das ja irgendwie alles doof gelaufen sei und haben da auch schon angekündigt, im November werde man einen Änderungsantrag einbringen, um das zu korrigieren.
Wie kann es dann dazu gekommen sein, dass der Ausschuss diesen Passus wieder in den Entwurf hineinbefördert hat? Weil man hat ihn ja nicht aber drin gelassen, sondern man hat ihn ja wieder reingenommen.
Ja, genau. Und das war auch tatsächlich erstmal relativ unklar in der vergangenen Woche. Also laut ersten Berichten hieß es dann, das sei irgendwie versehentlich hineingelangt. Das klingt jetzt erstmal komisch, da die Ausschüsse ihre Empfehlungen ja in der Regel auch begründen. Allerdings gibt es im Jahressteuergesetz eben so viele Baustellen, dass da durchaus schon mal auch was unbemerkt reinrutschen könnte. Also das ist jetzt auch nicht völlig ausgeschlossen. Aber so scheint es wohl nicht gewesen zu sein. Ich habe ein paar Mal mich dazu erkundigt und der Vorsitzende des Finanzausschusses, Alois Rainer von der CSU, hat mir auf meine Anfrage mitgeteilt, dass die Ampelkoalition eben diesen Änderungsantrag ja ursprünglich mal gestellt habe. Der sei dann im Ausschuss beraten worden. Und dann hat er gesagt, für das Anreichen solcher Anträge ist die Ampelkoalition verantwortlich und nicht der Finanzausschuss. Im Ausschuss hätten die Mitglieder dann eben das beraten und hätten dann für diesen Änderungsantrag gestimmt. Insofern handelt es sich nicht um ein Versehen des Finanzausschusses, so Herr Rainer. Er hat dann auch noch darauf hingewiesen, dass die CDU-CSU-Fraktion diesen Änderungsantrag aber abgelehnt habe und man den auch weiterhin kritisch sehe. Aus Ampelreihen habe ich auch ein paar Stimmen bekommen. Gerald Steininger, Referent für Finanzen in der SPD-Fraktion, hat mir auf meine Anfrage aber auch eher lapidar dann mitgeteilt, die Regierung habe eben einen solchen Antrag dem Ausschuss mal vorgelegt und man habe den beraten und beschlossen. Also es klingt immer alles so relativ einfach. Ja gut, dann haben wir das halt beschlossen. Hört man sich aber in Kreisen der Ampelfraktion im Finanzausschuss noch ein bisschen weiter um, dann so unter der Hand hört man schon heraus, dass man durchaus wusste, was man da tat. Also dass man sich da auch eigentlich gegen die ursprüngliche Entscheidung gestellt hatte oder die zwischenzeitliche Entscheidung, das wieder rauszunehmen. Aber man sich dann wohl auch wiederum nicht der ganzen Tragweite bewusst war, also die entgegenstehenden Belange der Rechtsanwälte wohl nicht so ganz vor Augen hatte.
Ja, ich bringe jetzt hier nicht den Spruch mit der Wurst und den Gesetzen, wo man nicht dabei sein möchte. Aber welche Folgen hätte die nun beschlossene Rechtslage denn für die Rechtsanwälte und vielleicht noch andere Berufsgruppen?
Also erst einmal, dass die Rechtsanwälte jetzt eben Elster oder Erik für die Kommunikation nutzen müssen und den damit verbundenen Zeitaufwand eben betreiben müssen oder Zusatzaufwand betreiben müssen. Praktisch vermute ich, dass die Auswirkungen auf das, was man jetzt wirklich inhaltlich übermitteln kann, eher gering sein werden, da auch Elster ja relativ umfangreiche sonstige Dokumente übermitteln lässt. Für Steuerberater, das war auch noch so ein Thema, spielt das aber übrigens wohl keine Rolle, da diese schon nach bisheriger Rechtslage auf andere Kommunikationswege verwiesen sind. Also die haben zwar auch ein besonderes elektronisches Postfach, das durfte aber schon bisher nicht zur elektronischen Kommunikation mit der Finanzverwaltung verwendet werden, da mit der Nachrichtenfunktion von Elster ein anderes, sicheres elektronisches Verfahren zur Verfügung stehe. Also das steht so im Gesetz. Jetzt sollte man unterm Strich dann eben diese ganze Posse wahrscheinlich auch nicht überbewerten in ihren Auswirkungen, aber es zeigt natürlich ganz gut, wie solche Gesetze auch manchmal zustande kommen und erklärt vielleicht auch die eine oder andere Merkwürdigkeit, die einem schon mal so auffällt in Berlin. Den ganz großen Dreh zur Digitalisierung in Deutschland erspare ich uns jetzt anlässlich dieses Themas, aber man darf sich natürlich schon mal, man darf schon mal fragen, diese Behördenpostfächer sind ja mal eingeführt worden, um einen einheitlichen elektronischen Rechtsverkehr zu schaffen. Und das Zurückrudern durch dieses BA-Kommunikationsverbot passt natürlich nicht so ganz dazu. Also in welche Richtung man da jetzt gehen will, weiß ich nicht.
Wieder einmal etwas Unbefriedigendes vom BA. Soweit nichts Neues.
Das ganz große Rad.
Die Trusted Flagger sorgten für Empörung in Deutschland. Die Bundesnetzagentur hat die erste dieser Meldestellen fürs Internet, für Internetplattformen nach dem Digitale Dienstegesetz auserkoren. Und dabei hat sie zunächst dies gesagt. Illegale Inhalte, Hass und Fake News können sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Ja, holla, da waren einige Kommentatoren ganz schön auf der Zinne, denn das klingt natürlich ein bisschen danach, als würden jetzt illegale Inhalte, aber eben auch Hass und Fake News, ob illegal oder nicht, ist ja egal, sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Ja, DDR-Vergleiche machten sofort die Runde. Wolfgang Kubicki schimpfte über die grüne Zensuranstalt. Und die Bundesnetzagentur schob dann nachher nach, es gehe natürlich nur um rechtswidrige Inhalte und packte das Wort illegal vor jeden einzelnen Begriff, sodass es dann irgendwie deutlicher werden würde. Naja, da war der Schaden aber schon in der Welt. Auch viele Juristen stritten sich inbrünstig und über Tage auf X und LinkedIn.
Völlig untypisch.
Und ich habe, ja, das kann man sich bei Juristen ja nicht vorstellen, dass sie das machen. Ich habe zwischendurch dann schon geraten, ob man nicht vielleicht irgendwie einen Herbstspaziergang machen könnte. Das haben die dann auch tatsächlich gemacht und am nächsten Tag ging es weiter. Das war dann auch ernüchternd. Naja, ich habe mir den DSA nun noch einmal erklären lassen von einem, der das, also das DSA-Erklären, beruflich macht. Ich habe mit Martin Husowetz gesprochen, der ist Associate Professor of Law at the London School of Economics and Political Science und er hat das Buch Principles of the Digital Services Act geschrieben, das jetzt gerade ganz neu rausgekommen ist und hat mir erklärt, lassen, wie der Digital Services Act funktioniert, ob er die Sorge teilt wegen der Trusted Flaggers und was er über Elon Musk denkt. Martin Husowetz, thank you for being here.
Thank you for having me.
You literally wrote the book on the DSA together with Irene Roche Laguna, if I'm right, who in turn has a leadership role in the DG Connect of the EU Commission. So you're the perfect person to explain what exactly does the DSA do, simply explained.
So just to clarify, so Irene and I started the book project, but eventually I carried the project to the end on my own because Irene was obviously incredibly busy with her work at the commission. Now, what the DSA is, I think it depends on who you are. So if you are a user, I think the DSA is a due process charter. So if you post something online, DSA is essentially a charter of your due process rights that you can expect from companies. If you're a company, it's your compliance question. And if you're a very large online platform, it is a new risk management system that forces you to have an ongoing conversation with the regulator, in this case, the European Commission, about how you deal with different risks on your platform.
So the DSA does not stipulate what to allow and what to avoid on the platform?
No. So the DSA is not, it's not content law. Actually, it doesn't have rules about what content is allowed or not. Think of it as a layer that is added on top of any rules in the national or European law that decide what content or behavior is illegal. So DSA comes on top and it's all about the systems and procedures. What are companies, how are companies actually enforcing these types of rules that are, you know, still decided by national parliaments? And what processes they have, how do you notify things, you know, transparency rules about these, et cetera, et cetera. So it's not supposed to be about creating new content rules, but it's about systems. So actually, it's not content law. It's more of a systems law.
All right. I told you in advance that we had in Germany quite a debate about the trusted flaggers. There were commentaries that compared it to the DDR, to the Stasi, to censorship and, you know, and whatnot. So what are trusted flaggers?
So trusted flaggers are institutionalization of something that industry has developed. So it's not an invention of the EU law. Industry, from the early days of the internet, when we have decided that we want to enable the internet that we know today, meaning decentralized, a medium where you can publish something without editorial control, we enabled it in by law, actually, through liability exemptions, which looks like they're different in different jurisdictions, but these enabled the current systems because they said to the platforms that up until you know about illegality, you don't have to worry about liability, right? Which allowed them not to publish just editorial content. So under this system, where we had no rules about how exactly they deal with it, the only question they had to worry about was the liability. The platforms did, you know, whatever they kind of preferred and wanted. And mm-hmm. some of them felt that it's a good idea to have a preferential group of notifiers who they trust on an individual basis who will send them notifications. And they will process these notifications different ways. So, and it's something that really existed in areas as diverse as trademark law and, you know, hate speech, copyright, whatever. So, I don't know, brands that are trusted would notify something to eBay and eBay would know, okay, if Louis Vuitton is sending this notification, I can trust them. I even give them, in some cases, really far-reaching privileges in terms of removing the content. So DSA is obviously an institutionalized version of that. And essentially, it's a system that is meant to serve as an incentive for some notifiers who promise to be delivering high-quality notifications because they receive a certification which can be taken away from them. And the promise is preconditioned on the fact that they do a good job and that they are actually accountable to the public through some transparency and potentially, you know, sanctions through the certifications. The incentive that they get at the moment is that companies need to process their notifications with priority, so they kind of have a fast lane. Plus, potentially, they have some preferential treatment in terms of the technological arrangements that they can benefit from in terms of how they submit their notifications. So think of it as, getting access to an API so they can submit something electronically. So that's the key. That's the sort of a basic setup and how they operate. I think the main idea is that we're making previously individual arrangements much more universal and portable. Because once you are certified as a trusted flagger, you're not only trusted by YouTube, with whom you do most of your, you know, work, but also by Twitter or anyone else. So that's the kind of the basic idea. But happy to talk more about the word, the name is the best, and the controversies. certainly from my jurisdiction, you know, I'm Slovak. I can tell you that the name, the Slovak translation, the Czech translation, are not the most fortunate, because they do evoke denouncing from the old regime. But, you know, the substance of it, and the name comes from the industry, industry sort of term that was developed. I think the substance of it has very little to do with denouncing. It's literally about notifying illegal content. So it's something that a parliament in the country said it's illegal. So from that perspective, I think on substance, has very little to do with that. But the name is perhaps not the most fortunate.
Yeah, for a state, it seems to be a bit tone deaf. And I believe that Google named them priority flaggers or something, which sounds a bit better. But in judicial terms, we have a power shift there, because as you explained, originally it was the industry that picked these people or made, you know, a choice. And now it seems to be the state, because this is what really started the debate in Germany, that a German institution, state institution, led by a green politician, which of course is infuriating for some, chose a trusted flagger. So is it now a state trusted flagger or a private one? What is it?
So, I mean, first of all, they probably didn't choose a trusted flagger. Trusted flagger had to apply, so they certified them, right? Subject to an application. But the one important thing to realize is that you can still have those other private arrangements. So you can still have trusted flagger programs that are completely private, independent of whatever the state says. So that's one thing. Second thing, even if you certify someone as a trusted flagger and the state says, we actually trust them because they, in our view, deliver high quality work, platforms do not have to follow their notifications. They have to process them with the priority, but there's no requirement to take down the content they notify. In fact, platforms have an obligation, in case the notifier, including trusted flaggers, sent repeatedly, manifestly bogus notifications, they have an obligation to suspend their access to the notification interface. So strictly speaking, there's no obligation on the side of the platforms to really process these, to uphold these notifications. You even have an obligation to suspend them if the platform thinks that they are doing a terrible job. So if the state thinks they're doing a great job, but the platform thinks they're doing a terrible job, still no change. And finally, you know, it's nothing really different compared to the system where you have no trusted flaggers whatsoever, because you can still have a state giving money to some trusted flaggers, meaning some organizations, to do the job of notifying, and still it's up to the platform to realize whether they really want to take an action. So, I mean, I can see how you can build all kinds of theories around this, but I'm personally not persuaded that somehow they're getting more power than otherwise they're afforded to, or that they would otherwise have in their dealings with the provider.
So you do not see any risk of the DSA and the trusted flagger systems jeopardizing freedom of expression? Because there are some uncertainties about what is even illegal content.
Illegal content is extremely broadly defined in the DSA. It's essentially anything that a law says is prohibited, whether as a behavior or the content itself, the expression itself, right? But it requires that you need to have a law, a statute, that actually says something is illegal. Meaning, and you're completely right, this is a problem, and it's not just a problem of misrepresentation by, you know, some trusted flaggers, but it's a bigger problem if it's a European Commission official like Thierry Breton, not sufficiently drawing the distinction between, are we after illegal disinformation? And we have such disinformation that is illegal, so electoral disinformation. Some of it can be illegal. Other things can be illegal as well. And disinformation that is not illegal. And I think that's the key thing. And I think this is why it's crucial that we keep that line. And we always emphasize that Trust the Flagger's job is to, it gets a preferential treatment for notification of what the parliament said is illegal. And this is what they measured on in terms of the quality of their work. And so if they notify disinformation that is not illegal, they can still do that work, but it's not, they don't benefit from the Trust the Flagger regime because Trust the Flagger regime is just for illegal content.
In some way, ironically, the DSA puts us in the hands of the platforms, right? Because you just emphasized that you need a platform that is, you know, eager to defend its rights and to defend free speech, to put it in terms that Elon Musk might choose. And if we have a super compliant platform, we are in the hands of this platform and the state has more possibilities to, influence the debate.
No, that is true. That is true. But I don't think it's too different from where we were before the DSA. Before the DSA, you had the same thing, except you had no rules around it. So I would say, if anything, the DSA puts some framework around it, which allows you to get some more transparency on what the state is doing and even create some accountability. Because you could imagine, for instance, let's say a particular country manages to corrupt its DSC and they manage to certify someone that, you know, is somehow close to their ideology, and they want to notify stuff that is actually not illegal. So what happens in that case is that still the platform, potentially, if it's a very large online platform in particular, is potentially has a problem when it comes to management of the risks, because one of the risks that a platform has to care about is also the risk of overblocking. So blocking innocent, lawful content. So the commission could easily punish a platform that actually over-removes content that is lawful and it's not restricted contractually by the platform itself. So the platform would be removing this content just because they want to curry some favor with a particular government. This could actually be a violation of the DSA as well when it comes to risk management, because over-removal is also a risk to the freedom of expression. So there is a way how the system can kind of fight it back. Now, if you corrupt all the institutions, certainly it's not going to work. But, you know, at that point, it doesn't matter what's in the law, right?
Yeah, at that point, we are lost.
Exactly.
Okay. But I think we already see that we have more regulation when it comes to speech in a very broad terms. I'd like to introduce an American perspective to our internet regulation in Europe. Daphne Keller, whom you know, I believe, a professor from Stanford Law School, she sees quite subtle risks in the DSA. She talks about systemic risks in the standardization of language, the management of compliance risks. And she argues, I vastly oversimplify here, that companies could overreact and tighten the house rules, as with the German NetzDG. People and machines would never be able to understand like subtleties and irony. They can identify a female nipple, I believe she chose this example, with ease, but often they don't understand language. So what do you think about that? Are there systemic risks to this standardization of language, as she put it?
Yeah, so I mean, first of all, I don't think it's... So Daphne is a good friend, and she makes a lot of good points. But one thing I do not agree with her, or at least I don't think it follows, is that if you standardize the process, the outcome is that you standardize the substance. Because you can have a standardized process for how we assess things, how we appeal things, how we explain things, yet we still preserve different rules that we actually enforce. So I don't think it necessarily follows. Does the DSA bring standardization to the process? Absolutely. In fact, that's, I would say, one of the selling points, is that you can actually make it much more palatable even for smaller players, because with standardization, compliance becomes cheaper because you have a third-party vendors that help you with that. Now, does that necessarily imply that you standardize the substance of the rules? I don't necessarily think so. But one thing that I do think where sort of Daphne's, I agree sort of direction of travel is that I think the fact that we proceduralize so many decisions that the platforms make can influence how the platforms decide to formulate the policies, but not necessarily by tightening or loosening, but more by not necessarily using the typical legal language and open terms, but something that is much more, you know, predictable and maybe doesn't copy well our understanding of what, say, I don't know, harassment is, but it gets very close to that and uses crude proxies. So that type of effect on the content rules through the procedure, I think it's possible. But I think regulators have it in their hands because it's them who decide how predictable they want the rules to be and how consistent they want the platforms to be in their decision making. And I think these two goals are partly at odds, right? You cannot, if you maximize amount of disclosure, you make the rules complex, meaning they will be probably very predictable, but they won't be very easy to understand. And if you require a lot of detail, and the detail requires a lot of disclosure in terms of how exactly you carry out decisions, it might be challenging to maintain certain level of consistency if the rules that you want to have are about open norms, right? It's much easier to do it. I use usually the example when I do the trainings, I do the many trainings on DSA. I use the example of instead of saying we prohibit a repeated attempt to contact someone with an intention to start a relationship of sexual nature repeatedly and bother them, you could say something like, if you contact someone 10 times repeatedly without any response, you're considered to be a harasser. And it's a rule that it's not perfect, because if you are a job applicant, you might end up being labeled a harasser because you contact someone desperately 10 times, or a student that wants to get a PhD position. But it's a rule that it's much more predictable and perhaps easier to keep consistency around. And I think that's the challenge I see. I don't necessarily think that just because we have now standardization of the process, companies will converge on the same set of rules. And the reason I don't think that is because these rules, the content rules for platforms or whatever they do on top of illegality, is incredibly commercial decision. So, yeah. You know, there's a huge commercial logic behind what I prohibit or not. So yes, maybe on some things the companies don't care, but on many things they do care a lot in terms of what they prohibit or not the users to engage on. So I don't think it's that simple to say, you know, because there are procedural rules, companies will now converge on one and the same set. No, mm-hmm. This is how they distinguish themselves partly, right? So yeah, that's kind of my take on that specific bit, but definitely makes a lot of good points.
Very interesting. One who makes a distinction in favor of free speech, so he says, is Elon Musk. And we have a huge debate about Elon Musk every day, but now especially because it's said he is misusing his platform X, formerly known as Twitter, to support Donald Trump. What do you think about that?
I don't know. What does it mean to misuse to support Donald Trump? I mean, if he wants to support Donald Trump
and
he's a media owner, I mean, that's... We just have to look at the legacy media and Rupert Murdoch and how he has been using his clout around the allow the ownership of media. I think this has always been around. If you own the medium of whatever kind, there's that risk. And there's always, you know, whether that's driven by the audience or is driven by the ownership or both, or advertisers, you know, it's an eternal problem. It's the same as, I think Musk's example is useful because it shows us that we have the same problem for not editors, but kind of a post-editors that the platforms really are. So in that sense, I don't think the word misuse is really helpful here. To the extent that what he's doing is compliant with the law, I think is just legitimate. He's the owner, he does it, but we might disagree with it. We might not like where the platform we use for more than 10 years has traveled, but that's just what it is. Now, in terms of compliance with the DSA, I think where it gets tricky is if that sort of support means that he's tolerating unlawful content that has been properly notified. If that's the case, and if it's tolerating that content that is, say, unlawful in Europe, and it's not blocking at least for Europe, then I think that's clearly a problem. And if that's part of a strategy, then clearly that's a misuse, you could say. Similarly, if a part of a strategy is to not try to increase authenticity and authenticate perhaps the different types of interactions on the platform to prevent, for instance, that you have foreign actors that are pretending to be European citizens before European elections, were actually not. So not talking about what they think and try to do against that, but more about, you know, authenticating. Are these real people? Are these more molecular?
Yeah, there has been a rise of weird bots on X lately. Because, I mean, we talked about bots for years, but there are scientists who tried to find one and they didn't succeed. And now we have bots that make some weird errors, like some Chinese signs in the middle of the sentences. And so you see that this is not a real person. So this seems to be a problem now.
Oh, yeah. I mean, definitely. I mean, so platform manipulation is a huge problem. It's a problem for companies anyway, because the last thing you want is a cesspool of useless information, which, you know, X is a little bit bordering on. But so it's something that they have a commercial incentives to deal with. But there are types of authentications of users or dealing with the sort of trying to understand authenticity of the user engagement where maybe commercial incentives are not strong enough. And I think this is where the DSA steps in to some extent. But again, that's content neutral. It has nothing to do with whatever expressions they share through those accounts. It's everything about, are these actual real human beings or just bots pretending to actually be human beings? So I think when that's part of that strategy, then again, that could be a problem for the DSA. But again, the fact that he boosts himself in the recommender system, so I get Elon Musk even though I don't follow him and I'm not necessarily interested, yeah, to the extent that it doesn't violate the DSA, I mean, it's I guess, legitimate. It's part of the ownership.
That's quite a liberal view. I'm not sure if Thierry Breton would agree, but very interesting. Martin, thank you. That was fascinating. Thank you.
My pleasure.
Martin Husowitz teilt die große Sorge über den DSA also nicht. Er sagt, der DSA sei eigentlich nur so eine Art zusätzliche Regulierungsschicht, die zwischen das, was der Staat an Medienrecht vorgibt, und der Plattform dazwischen tritt. Er räumt ein, dass es zu Vergröberungen bei der Inhalteregulierung kommen kann, aber sieht es zugleich auch gelassen, dass Elon Musk seine Plattform für seine Zwecke, insbesondere in der US-Wahl, benutzt.
Einerseits, andererseits.
Das nächste Thema liegt mir jetzt besonders am Herzen, vor allem wegen eines wunderschönen Wortes, Panoramafreiheit.
Warum hat dir das Wort Panoramafreiheit es so angetan?
Ich finde, das ist einfach so das völlige Gegenteil dieser verklausulierten und verdrehten Juristenwörter, über die du dich ja auch oft aufregst und die wir ja allzu oft benutzen müssen auch. Panoramafreiheit, ich finde, das ist hat fast lyrischen Wert. Also blühende Landschaften, Berge, Meer sieht man vor sich und das alles auch noch untermalt, begleitet von dem Wort Freiheit, ist doch eigentlich ein grandioses Wort. Mhm. Allerdings blieb das Happy End für die Panoramafreiheit diese Woche vor dem BGH leider aus. Der musste sich nämlich am Mittwoch mit der Frage befassen, ob öffentlich ausgestellte Werke mit einer Drohne fotografiert und weiterverbreitet werden dürfen oder ob das eben eine Urheberrechtsverletzung wäre.
Okay, dann wollen wir mal von der Schwärmerei herunterkommen. Was ist denn rechtlich die Panoramafreiheit?
Die Panoramafreiheit ist in § 59 Absatz 1 Satz 1 des Urheberrechtsgesetzes fundiert und bedeutet im Kern, dass alles, was frei anzusehen ist, auch frei fotografiert und weiterverwendet werden darf. Das gilt für Bauwerke ebenso für öffentlich ausgestellte Kunst. Juristisch wird das im Grunde damit begründet, dass Künstlerinnen und Künstler ihre Werke ja durch Aufstellung an so einem öffentlichen Ort gewissermaßen der Allgemeinheit widmen und die damit gewissermaßen Teil einer öffentlichen kunstvollen Landschaft werden, die allen zur Verfügung steht.
Ja, du weißt ja vielleicht, dass ich gerne fotografiere und auch auf der Straße häufiger fotografiere. Und da freue ich mich natürlich darüber, dass wir in Deutschland da so eine relativ freie Regulierung haben. Das ist ja auch ein schöner Gedanke.
Ja, ich finde auch, so viel Schöngeistigkeit würde man unserer sonst so pedantischen Zunft gar nicht unbedingt zutrauen. Deshalb war es damit aber auch vor dem BGH nun schnell wieder vorbei. In dem Fall ging es jetzt darum, dass die Verwertungsgesellschaft Bildkunst, die urheberrechtliche Ansprüche von Künstlerinnen und Künstlern wahrnimmt, mit einem Buchverlag gestritten hat. Und zwar hatte dieser Freizeitführer über Halden im Ruhrgebiet herausgegeben und bebildert. Also ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch ausreichend Freizeitführer über Halden im Ruhrgebiet bei dir im Regal stehen, Hendrik.
Ja, immer die aktuellen. Ich habe da so ein Abo. Klar.
Ja, genau, ich auch. Jedenfalls besagte Freizeitführer enthielten Luftbildaufnahmen, die mit Hilfe von Drohnen erstellt worden waren und Kunstinstallationen aus der Vogelperspektive zeigten. Darum ging es also jetzt. Dann hat diese Verwertungsgesellschaft erstmal versucht, die Bilder nachträglich zu lizenzieren zu lassen, forderte dann aber schließlich von dem Buchverlag, die Bilder nicht mehr zu verwenden und auch seine grundsätzliche Schadenersatzpflicht für die Urheberrechtsverletzung anzuerkennen. Der Verlag hat sich dagegen gewehrt und hat sich eben auf diese Panoramafreiheit berufen. Das Problem mit der Panoramafreiheit in dem Fall ist jetzt aber nun mal, dass diese gewissermaßen aus der Sicht des menschlichen Auges, also oder eines, in deinem Fall Kameraobjektivs, konzipiert worden ist, nicht jedoch für fliegende Objekte, die aus völlig anderen Perspektiven Aufnahmen fertigen kann. Denn der Gedanke der Panoramafreiheit ist ja, was ich mir mit bloßem Auge frei anschauen darf, das kann ich auch fotografieren und abdrucken. Allerdings beruht das im Grunde darauf, von Perspektiven, Blickwinkeln, die ich als Mensch auch so quasi erlangen kann. Und da wir Menschen ja immer noch nicht ohne irgendwelche Hilfsmittel fliegen können und nicht so leicht in die Luft kommen wie eine Drohne, ist diese Perspektive uns ja normalerweise verschlossen. Und deswegen stellt sich eben die Rechtsfrage, ob das nicht dennoch unter die Panoramafreiheit fällt.
Gab es da noch gar keine Rechtsprechung zu?
Nee, also nach der bislang herrschenden Rechtsprechung, also dazu konkret jetzt nicht, aber nach der bislang herrschenden Rechtsprechung musste die konkrete Perspektive der Aufnahme von einer öffentlichen Straße oder Wegen entstanden sein. Das hat der BGH auch schon in einer Entscheidung aus 2003 zum Hundertwasserhaus so gesehen. Allerdings muss man sagen, gab es da ja auch noch keine Drohnen, jedenfalls nicht so verfügbar wie heute für Privataufnahmen. Und die Annahme, dass es für das Privileg des § 59 Urheberrechtsgesetz auf die Perspektive des Fotografen ankäme, ist nach dem Wortlaut auch nicht unbedingt zwingend. Denn Absatz 1 der Norm sagt ja lediglich, zulässig ist Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Grafik durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben. So, nimmt man das jetzt als Maßstab, dann kommt es ja nur darauf an, wo sich das Objekt befindet, aber eben nicht der Fotograf. 2002 kam deshalb auch mal das Landgericht Frankfurt am Main zu dem Schluss, dass sich damals auch mit Drohnenaufnahme fassen musste, dass man diesen § 59 eben unionsrechtskonform auslegen müsse anhand der Infosoc-Richtlinie. Und danach kommt es für die Panoramafreiheit eben einzig darauf an, dass das Werk selber an einem öffentlichen Ort stehe.
Und hatte der Verlag aber in Karlsruhe keinen Erfolg, wie du angedeutet hast?
Nee, schon die Instanzgerichte hatten die Verwertungsgesellschaft, hatten dir Recht gegeben und eine Urheberrechtsverletzung an den Kunstwerken bejaht. So hat es jetzt auch der BGH gesehen. Der hat gesagt, diese Panoramafreiheit bezwecke die Freistellung der Nutzung von Werken nur, wenn und soweit sie eben Teil des von der Allgemeinheit wahrnehmbaren Straßen- und Landschaftsbildes seien. Dabei hatte der BGH dann die Kommunikationsfreiheit der Werknutzer gegenüber dem berechtigten Interesse der Urheber an der wirtschaftlichen Nutzung abgewogen, von einem europarechtlichen Hintergrund auch, und hat dann gesagt, dass hier eben das Interesse der Künstler an der wirtschaftlichen Nutzung der Lichtbilder in diesen Reiseführern stärker wiege. Und deshalb hat man eben der Verwertungsgesellschaft hier Recht gegeben. Karlsruhe hat damit auch insoweit darauf verzichtet, den urheberrechtlichen Gedanken der Panoramafreiheit eben so ein Stück weit zu öffnen für diesen technischen Fortschritt, den die Drohnen gebracht haben, und hat sich gegen eine weitere Auslegung entschieden.
So, das schöne Wort zerschellt also im Endeffekt doch wieder an den juristischen Prinzipien. Kommst du darüber weg, Max?
Es fällt mir sehr schwer. Allerdings, wir haben ja heute noch ein bisschen was leichtherzig Lustiges im Programm, an dem ich mich vielleicht aufrichten kann, nur so als kleiner Teaser.
So, bevor wir zu einer positiven Nachricht, an der du dich dann aufrichten kannst, kommen, müssen wir noch über Arne Selmsrott sprechen. Der ist jetzt ja nun verurteilt worden. Wir hatten vergangene Woche darüber berichtet. Der Journalist und Aktivist war angeklagt worden vom LG Berlin 1 wegen der Ermittlung von Gerichtsbeschlüssen in Ermittlungsverfahren. Das hat er vorsätzlich gemacht, um den Paragraphen 353d StGB zu hinterfragen und vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Er ist nun am Freitag, nachdem er nach eigener Ansage eine vom Gericht angebotene Einstellung abgelehnt hatte, verurteilt worden mit der mildestmöglichen Sanktion. Er muss eine Geldstrafe von 1.000 Euro zahlen, 20 Tagessätze zu je 50 Euro. Und das muss er nur dann zahlen, wenn er innerhalb eines Jahres erneut straffällig wird. Ja, das lässt ihm aber auch die Möglichkeit offen, das Verfahren weiterzutragen, was er ja möchte. Und das Portal Fragt den Staat, dessen Chefredakteur Selmsrott ist, hat inzwischen auf der Webseite erklärt, dass er inzwischen, wie erwartet, Revision eingelegt hat. Der Weg nach Karlsruhe ist also weiter offen.
Das pralle Leben.
Jetzt kommen wir zu der guten Nachricht der Woche. Der Streit um den gepfändeten und bei eBay vertickten Mops Edda ist beendet. Ein juristisches Epos hat sein Ende gefunden. Max, du hast die Details.
Ja, die ganze Story läuft schon seit Jahren unter dem alten Namen des armen Tiers übrigens. Mops Edda heißt eigentlich gar nicht mehr Mops Edda, sondern inzwischen Wilma. Jedenfalls geht es hier darum, dass, also dieser Rechtsstreit dauert mittlerweile schon 6 Jahre, Und dieses Tier wurde ursprünglich gefändet bei einer Schuldnerin, und zwar von der Stadt Aalen. Und ein Mitarbeiter der Stadt Aalen hat den Hund dann eben damals einfach auf eBay Kleinanzeigen über seinen eigenen Account wohl verkauft. Der Fall machte dann über die deutschen Grenzen hinaus Schlagzeilen. Ich glaube, sogar die New York Times hat mal drüber berichtet, ehrlich gesagt. Unter anderem gab es von Seiten der neuen Eigentümerin dann Betrugsvorwürfe gegen diesen Vollziehungsbeamten der Stadt Aalen. Und das hat auch eine Strafanzeige nach sich gezogen. Das Verfahren wurde aber eingestellt im Endeffekt. Nicht zu vergessen auch einen Shitstorm für die Stadt Aalen, weil sie dieses Tier überhaupt gefändet hatte. Also es ist ja ein Haustier. Die Verwertung, wie gesagt, erfolgte über eBay Kleinanzeigen und da hat eine Polizeibeamtin Edda für am Ende 690 Euro erstanden. In der Beschreibung stand wohl drin, der Hund sei kerngesund und darüber streitet man sich jetzt eben so ein bisschen, denn so gesund war der Hund wohl nicht, aber das ist eben strittig. Der leidet, also Wilma leidet, das dürfte heute soweit unstreitig sein, in Augenbeschwerden unter anderem und wohl auch diversen anderen Erkrankungen, die nach Darstellung der neuen Eigentümerin relativ kostspielige Behandlungen erforderlich gemacht haben. Zudem benötige Wilma wohl auch täglich eine teure, ich glaube es ist eine Augensalbe. Und jedenfalls wollte sie dafür eine fünfstellige Summe haben von der Stadt und festgestellt haben, dass diese auch künftig für Behandlungskosten aufkommen müsse. Allerdings ist man sich eben uneins darüber, ob die Beschwerden schon beim Kauf vorgelegen haben, denn wir erinnern uns, ein Mangel muss ja bei Gefahrübergang eben schon da gewesen sein. Und das gilt es ja vor Gericht auch zu beweisen, wenn man jemanden verklagt.
Das ist bei Tierchen ein Klassiker. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Meine Miezekatze hat gerade die letzten Eckzähne rausbekommen. Das hat auch ordentlich Geld gekostet. Und da kann man sich jetzt auch drüber streiten, hatte sie das Problem jetzt schon vorher oder nicht. Sind ja auch schon Examensklassiker, ne?
Genau, und hier gelang es der Klägerin auch am Ende nicht, die Gerichte davon zu überzeugen, dass der Hund alle geltend gemachten Erkrankungen schon bei dem Verkauf 2018 gehabt habe. Das LG Münster hatte ihr in der Vorinstanz nur ein paar hundert Euro wegen eines Augenleidens und fehlender Impfung zugesprochen. Jetzt ist sie eben auch mit der Berufung vor dem OLG Hamm gescheitert. Es ging dabei vor allem jetzt in der Verhandlung um ein Gutachten eines Tierarztes aus der Vorinstanz, nachdem das LG dann der Meinung war, die übrigen Krankheiten seien gar nicht unbedingt schon 2018 da gewesen. Es war alles eine relativ komplizierte Angelegenheit. Es ging um Tränenflüssigkeit und Pigmentierung und die Frage, wie trocken so ein Mopsauge sein darf. Wilmas neue Eigentümerin wollte dann ein zweites Gutachten haben, worauf sich das OLG aber nicht eingelassen hat. Am Ende stieg man wohl in Vergleichsverhandlungen auch ein. Die Stadt hat dann 2500 Euro angeboten. Das hat die Frau allerdings nicht angenommen und im Endeffekt aber verloren.
Ist damit der Streit jetzt endgültig vorbei?
Das dürfte wohl so sein. Das OLG hat in der Verhandlung wohl klar gemacht, dass man die Revision nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung zulassen werde.
Es ist empörend.
Ja, ich finde auch, da hätte man mal vertieft drüber nachdenken können. Und man hat den Rechtsstreit bei höchstens 19.000 Euro angesetzt, Das heißt, es bliebe auch für eine Nichtzulassungsbeschwerde kein Raum, denn für eine solche braucht man nach § 544 ZPO eine Beschwer von über 20.000 Euro.
Hat sich Filmer The Dog, formerly known as Edda, geäußert?
Nee, die Hauptperson des Tages war wohl nicht zugegen in der Verhandlung. Allerdings hat ihr Frauchen mit den Kollegen von der LTO gesprochen und gesagt, heute wurde eine Entscheidung gefällt, aber kein Recht gesprochen. Aber das Gute Edda geht es wohl den Umständen entsprechend gut. Das wollte ich noch anfügen.
Ja, das ist doch das Wichtigste. Ist der Hund gesund, freut sich der Mensch. So, damit sind wir, glaube ich, durch für heute. Schreibt uns gerne an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de über Social oder die Podcast-Apps. Max, ich danke dir, dass du noch einmal wieder da warst.
Ein Vergnügen, wie immer.
Ein schönes Wochenende und bleibt uns gewogen.